Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Eine junge Frau hält Nachtwache in der Psychiatrie. Immer wenn es still ist, schreibt sie vor sich hin. Sie weiß noch nicht, wie gut das ist, was sie da schreibt. Sie weiß nicht, dass sie irgendwann alle möglichen Auszeichnungen und Preise bekommen wird als die Schriftstellerin Katja Langemüller. Frau Langemüller, Sie wussten das nicht, oder?
Nein.
Ich habe mich immer gefragt, wenn Sie saßen da, Sie hatten auf Leute aufzupassen. Und ist es denn wirklich auf so einer psychiatrischen Station irgendwann so still, dass man denkt, jetzt setze ich mich hier hin und schreibe?
Nee, so besonders still war es nicht auf der Psychiatrie. Ich habe angefangen in der Charité, da war es etwas stiller, weil das keine sozusagen offene, geschlossene war. Anders als dann später in Berlin-Herzberge. Da mussten wir alle Patienten aufnehmen und hatten ständig Überbelegungen um das Doppelte und Dreifache, ganz besonders in den Wintermonaten und noch besonderer um Weihnachten herum. Da kamen dann auch die Suizidalen beispielsweise.
Weil Leute so unglücklich waren oder weil die Depression ausgebrochen ist,
richtig,
in dieser Familienfeier-Atmosphäre.
Ja, um Weihnachten herum blühen die Depressionen noch mal richtig auf, ja.
Ich habe ja so einen Hang zum Kitsch und zu Hollywood und ich habe mir immer überlegt, ja, Hollywood, wie würde ich das Leben von, das wirklich illustre Leben, was wir jetzt zum Glück beide gemeinsam noch mal so ein bisschen zu entdecken versuchen, wie würde ich dieses wirklich kunterbunte Leben von Katja Langemüller inszenieren? Und da wäre das natürlich in so einer Klinik am Anfang, Sie sitzen da in diesen weißen Klamotten, dann ist so ein Lämpchen an und so ein Tisch und womöglich so eine kleine Musik, Sie haben eine Zigarette, eine Tasse Kaffee. So, war es so ungefähr oder ist das alles falsch?
Von dem kleinen Lämpchen abgesehen, war es in etwa so. Und die anderen Schwestern, die haben Strümpfe gestrickt oder sowas. Aber ich bin ja eine Linkshänderin und außer der englischen Königin, glaube ich, konnte keine links stricken.
Ja, die englische Königin konnte links stricken.
Ja, das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es heißt, dass sie das konnte. Und ja, mir blieb eigentlich nichts anderes übrig, als zu lesen oder eben auch zu schreiben später.
Wobei, das hatte schon Ärger gebracht, Frau Langemüller, weil zu dem Zeitpunkt, als sie in der Psychiatrie als Hilfspflegerin waren,
ja,
da hatten Sie ja schon viele Sachen entschieden, wo man sagen würde, ah, das ist unter DDR-Bedingungen schwierig. Sie hatten Ihre Lehrerin gebissen, Sie hatten die Schule, Sie hatten an der Schule gekündigt, also Sie waren gegangen im Sinne von, ich entschuldige mich.
Ich bin nicht selbst gegangen, ich bin gegangen worden. Also
Moment,
das war schon eine Relegation.
Aber war das nicht so, Sie haben in Chemie angefangen, politisch mitzudiskutieren. Und dann, das habe ich auch von Ihnen gelernt, dann hat der Chemielehrer Sie zur Selbstkritik aufgefordert. Und Selbstkritik hieß was ganz Besonderes in Ostdeutschland.
Naja, Selbstkritik üben war immer noch die Möglichkeit, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, sozusagen. Der Chemielehrer, das war zwar im Chemieunterricht, aber die Relegation in der DDR gab es ja immer so Tauwetterperioden, denen dann wieder Kälteperioden folgten, dann wieder eine Tauwetterperiode. Und ja, mich hat es irgendwie während einer Kälteperiode erwischt, glaube ich. Aber ich bin nicht die Einzige gewesen aus dieser Klasse, die relegiert wurde, mit mir noch zwei Jungs.
Warum hatten Sie vorher schon die Lehrerin gebissen?
Na, die Lehrerin habe ich gebissen, weil ich Linkshänderin bin. Und es war so eine Fräulein Meinl hieß die, jetzt kann man es ja sagen, die hat längst das Zeitliche gesegnet. Und die kam dann immer so ganz listig von hinten angeschlichen und entriss mir irgendwie den Stift, den ich in der Linken hielt, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass Linksschreiben einfach gar nicht in die Tüte kommt. Und irgendwann habe ich darauf gewartet, dass diese Hand nach vorne schnellt und war genauso schnell und habe beherzt hineingebissen. Ja, das war dann einfach, ich weiß nicht, nach dem wievielten Male, sie hat das öfter gemacht und mich überhaupt schikaniert. Ich stand an der Tafel und wusste die richtige Antwort, durfte sie aber mit der linken Hand nicht anschreiben. Und ja, und wenn ich die Kreide in die rechte nahm, brach sie ab. Also ich habe mich lange gewehrt und lange gesträubt, sozusagen wirklich mit der rechten Hand zu schreiben. Irgendwann habe ich nachgegeben.
Aber heute schreiben Sie mit welcher Hand?
Ich schreibe, wenn ich mir schnell was notiere, mit der linken und dann in Spiegelschrift.
In Spiegelschrift?
Ja, das ist für Linkshänder sozusagen völlig normal.
Aha. Und Ihre Bücher?
Ich habe ja Schriftsetzer gelernt und da war es auch ein großer Vorteil, Linkshänder zu sein. Ich glaube, das war außer vielleicht Tennisspieler oder Fußballer der einzige Beruf, wo einem die Linkshändigkeit zum Vorteil gereichte, weil weil jeder Linkshänder kann Spiegelschrift lesen zumindest. Und wenn er es versucht, auch schreiben. Viele Linkshänder versuchen es gar nicht erst. Aber wenn sie es mal versuchen, sind sie erstaunt, wie leicht es ihnen fällt.
Und Ihre vielen mittlerweile sehr erfolgreichen Bücher, wie entstehen die? Entstehen die
an der Tastatur? Am Computer mittlerweile. Computer. Aber der Anfang wird immer noch mit der Hand geschrieben. Und wie gesagt, wenn ich so normal schreibe oder ein Buch signiere, dann mache ich das mit rechts. Aber wenn ich mir schnell was notiere, nachts, weil wenn man intensiv schreibt, gerade in einer intensiven Schreibphase ist, dann schreibt man auch im Schlaf mehr oder weniger weiter in den Träumen. Und wenn ich dann aufwache, dann notiere ich mir schnell was in Spiegelschrift.
Sie haben selber sich unter anderem schon bezeichnet als linkshändige Funktionärstochter.
Nee, das habe ich Funktionärstochter, so würde ich mich eigentlich freiwillig nie bezeichnen.
Ich habe die Beschreibung von Ihnen, das war wahrscheinlich in so einem Spottanfall, dass Sie das so genannt haben, weil das ist für das, Sie haben ein nagelneues Buch, das müssen wir auch an der Stelle schon mal erwähnen, das heißt Unser Ole. Ja. Und da geht es ja eben um die Liebe von Mutter zu Tochter, beziehungsweise über die nicht vorhandene Liebe von Mutter zu Tochter. Bei Ihnen ist das so gewesen, dass Ihre Mutter war eine, ja, wenn Sie Funktionäre nicht mögen, wie soll ich es dann sagen?
Sie war eine Funktionärin, ja.
Und Sie waren die Tochter dieser Funktionärin, ja, mit denen waren Sie eine Funktionärstochter.
Insofern war ich natürlich eine Funktionärstochter, da haben Sie völlig recht.
Aber Ihre Mutter war eben nicht liebevoll zu Ihnen.
Das haben so Sie würde auch ich das nicht behaupten. Meine Mutter ist nicht zu vergleichen mit den beiden Frauen in dem Buch. Meine Mutter war, sagen wir mal, nicht die zärtlichste, nicht die zuwendungsbereiteste, aber die war schon, als wir klein waren, hatte sie immer ein schlechtes Gewissen, weil sie so viel unterwegs war in der Welt, weil sie musste ja für den Weltfrieden kämpfen.
Aber Sie haben auch mal gesagt, Sie haben das eingesehen. Sie haben Ihre Schwester und Sie
haben eingesehen. Ja, natürlich haben wir das eingesehen. Wir haben eingesehen, dass der Weltfrieden wichtiger ist als wir. Das war klar. Und die Mütter meiner Mitschülerinnen waren kaum weniger herzlich. Das waren halt Nachkriegsmütter, wie soll ich das sagen? Also die hatten ja schwere und harte Zeiten hinter sich. Und
das ist interessant, dass Sie das jetzt sagen, Frau Langemüller. Aber ich erinnere mich dann, ich habe ein sehr, sehr schönes Gespräch von Ihnen gesehen, das Sie mit einem Freund geführt haben, ein Westberliner Buchhändler. Also Sie kennen sich offenbar schon sehr, sehr lange Zeit.
Riebertode,
Dann reden Sie miteinander und dann sagen Sie, kommen Sie so zu dem Ergebnis, naja, so groß, auch wenn wir in unterschiedlichen politischen Systemen aufgewachsen sind, so groß unterscheiden wir uns gar nicht, weil wir sind Nachkriegskinder.
Ja.
Aber würden Sie wirklich sagen, dass Nachkriegskind zu sein, verbindet Sie mehr, als dass Sie Sozialismus und demokratische Marktwirtschaft in Westdeutschland getrennt hat?
Ja, zumindest was die familiären Verhältnisse anbelangt, glaube ich, war dieses Nachkriegskindsein prägender. Und zwar auf beiden Seiten der Mauer.
Also inwiefern denn? Weil sie beide die Trümmer noch gesehen haben?
Weil beispielsweise die Väter, wenn sie dann nach Hause kamen, dann waren das oft Spätheimkehrer. Ich kann mich noch erinnern an den Vater meiner Freundin Elke. Da mussten wir ganz, ganz leise sein und durften uns sozusagen kaum nur flüsternd bewegen. Weil der saß als Spätheimkehrer im Wohnzimmer in einem Lehnstuhl und lauschte seinen wandernden Granatsplittern. Ne? Das war dann einfach so. Und die Mütter natürlich, die Frauen, die haben während des Krieges, wenn die Männer nicht da waren, eine große Selbstständigkeit entwickelt. Die haben selber irgendwie Sicherungen geflickt und Leitungen repariert oder Steckdosen. Das konnten die dann alles, weil sie es können mussten. Und also besonders herzlich waren auch andere Mütter, Nachkriegsmütter, glaube ich, nicht.
Und Ihr Vater fühlte sich bei Ihrem Geburtstag immer an die Bombardierung Dresdens erinnert?
Ich bin am 13. Februar geboren und mein Vater war aus Bischofswerda. Und von dort aus schaut man sozusagen, das ist ja schon Zittauer Gebirge, in den Kessel, in dem Dresden liegt. Und er sah Dresden brennen und in Dresden lebten seine zwei besten Freunde und sein allerbester Freund ist bei diesem Brand auch ums Leben gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt geboren wäre, wenn dieser Freund am Leben geblieben wäre. Denn ich glaube, mein Vater hatte eher einen Hang zu Männern als zu Frauen. Und ja, ich glaube das schon. Und ja, und da war natürlich der 13. Februar immer ein schwieriger Tag. Also mein Vater stand dann schon morgens irgendwie am Küchentisch und sagte, ist wieder 13. Februar. Ja, ja.
Mhm. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich könnte mir vorstellen, eine Autorin, die sehr, sehr viel später geboren ist, wenn die jetzt hier bei uns in diesem Fernsehstudio bei Phoenix sitzen würde, nehmen wir an, so eine Autorin, richtig schön Berlin, Mitte, Prenzlauer Berg, jetzt 42 Jahre alt, die hätte ungefähr 5% von dem erlebt, was sie erlebt haben. Die würde das aber jetzt hier benutzen, um uns dann zu erzählen, wie schwer traumatisiert sie ist und warum sie das aller Welt mitteilen muss und warum sie das aufarbeiten muss und warum Achtsamkeit so eine gute Sache ist. Und seit sie vernünftig atmet, kann sie was dagegen machen. Woher kommt dann bei Ihnen der ganze Humor? Weil auch unser Ole ist wieder so ein Beispiel dafür, wie lustig deutsche Literatur sein kann. Eben nicht nur, weil auf der anderen Seite verbirgt sich eine tiefe Traurigkeit, eine tiefe Tragik in diesem Buch. Aber es ist teilweise so, ich hatte Ihnen das schon gesagt, als wir uns vorhin beim Schminken gesehen haben. Bei deutschen Büchern hat man immer das Gefühl, man muss sich ein bisschen schämen, wenn man plötzlich loslachen muss. Aber ich musste wirklich...
Das ist sehr schön, wenn Sie gelacht haben.
Ich musste wirklich lachen. Aber haben Sie eine Erklärung dafür? Ich weiß, das ist schwer zu erklären, Frau Lange-Müller, aber können Sie erklären, wo ist der Topf, aus dem Sie sich da, der Humortopf, aus dem Sie sich da die ganze Zeit so üppig bedienen?
Na, ich denke, dass wirkliche Komik ist mehr eine plebejische Disziplin. Ich habe das in meiner Poetik, in den Poetikvorlesungen, die ich in Frankfurt gehalten habe, auch so beschrieben. Ich denke, dass Humor eigentlich auch so eine Art Notwehr ist. Also wenn ein kleiner Dünner von einem großen, dicken Prügel angeboten bekommt, hat er eigentlich nur noch eine Chance, der Prügel zu entgehen. Der muss den großen Dicken zum Lachen bringen, dann haut er ihn nicht mehr. Ne? Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die funktioniert.
Obwohl, das ist beim Bekannten schon mal schiefgegangen, ein kleiner Dünner, der dem großen Dicken gesagt hat, du willst mich doch nicht schlagen, ich glaube, mindestens einer von uns beiden hat Abitur. Das fand er witzig.
Ja, man darf den großen Dicken dabei nicht provozieren, das nicht. Man muss sozusagen Witze auf seine eigenen Kosten machen. Mhm. Das hilft dann besser. Aber sowieso, also mit Humor kann man oder mit Komik kann man sich viele Sachen sozusagen vom Leibe halten oder sie zumindest auf Distanz bringen. Und natürlich bin ich auch eine gebürtige Berlinerin und irgendwie gehört das dazu. Also diese Art von Witz habe ich schon verinnerlicht.
Daran gibt es nicht den leisesten Zweifel, dass das total verinnerlicht ist. Ich komme jetzt mit einer hässlichen These, der Sie hoffentlich widersprechen müssen. Weil, Frau Lange-Müller, Sie müssen der DDR eigentlich zutiefst dankbar sein. Und zwar zum Beispiel dafür, dass sie sie nicht hat fallen lassen, weil sie haben die Lehrerin gebissen, sie sind von der Schule geflogen, sie haben eine sind Schriftsetzerin, das haben Sie ja gelernt.
Da haben musste ich ja lernen.
Im Westen hätten Sie womöglich Klebstoff geschnüffelt an Ihrem U-Bahnhof.
Das wäre möglich gewesen.
Ja, und so hat aber die DDR Sie aufgefangen, hat gesagt, bitteschön Katja, du hast dich zwar die ganze Zeit nur daneben benommen, hast über unser System schlecht geredet, aber wir lassen dich trotzdem noch eine Ausbildung machen. Und da haben Sie sich dann erneut schlecht benommen, sind Sie ja auch rausgeflogen.
Nee, also die Berufsausbildung habe ich mit Erfolg und Bravour abgeschlossen.
Aber im Beruf, Frau Lange-Müller, also was waren das für, das waren Schlagzeilen, die Sie in einer übermutigen Laune verändert haben?
Nee, ich war das nicht. Das geschah in der Setzerei, aber es war überhaupt nicht nachzuweisen, wem das passiert ist.
Das
war die Sache mit dem Staatsratsvorsitzenden, wo dann nach dem Trennungsstrich das Sitzende fehlte und da stand dann einfach Staatsratsvorsitzender.
Ach so.
Und das ist einfach in der Setzerei passiert. Mhm. Und zur Verantwortung gezogen wurde natürlich der Korrektor, weil der spätestens hätte es bemerken müssen. Und der war in der ganzen Setzerei der einzige Genosse. Pech gehabt, ja.
Aber Sie haben
aber das... Aber ich war das nicht.
Es gab
fünf Maschinensetzer in der Schicht.
Aber es
hätte auch ich sein können.
Ich wollte sagen, man hätte es Ihnen zutrauen
können. Aber ich war es nicht.
Das war jedenfalls vorbei.
Manches war ich auch nicht.
Das ist eigentlich so ein guter Satz, mit dem man sein Leben zusammenfassen kann. Manches war ich auch nicht.
Stimmt.
Das ist eine herrliche Überschrift. Es ging dann insofern weiter, wir haben das schon am Anfang besprochen, Sie saßen in der Psychiatrie als Hilfspflegerin, haben da auf die Leute aufgepasst und haben zum Glück für die deutsche Literatur zu schreiben begonnen. Und dann hat Ihr Mann Sie hinter Ihrem Rücken beim Literaturinstitut in Leipzig angemeldet. Das heißt, das musst du auch...
Das war der Wolfgang. Wir hatten eine 1,5-Zimmer-Wohnung in Pankow und haben uns nicht besonders gut vertragen und haben ja eigentlich auch nur geheiratet, weil das war in der DDR die Möglichkeit, dass, wenn man sich wieder scheiden ließ, der andere auch eine Wohnung kriegt.
Aber war die Beziehung begründet auf Liebe? Gab es so eine Verliebtheit? Könnten Sie
ja, die gab es. Die Verliebtheit gab es. Aber dann passierte eben eine ganze Menge Biermann-Ausbürgerung und verschiedene andere Sachen. Es kam irgendwie einiges. Nee, das weniger. Also das würde jetzt auch zu weit führen. Wir haben uns einfach nicht mehr besonders gut vertragen. Und eine echte Freundin von mir, die verliebte sich dann in diesen Wolfgang und der erpresste mich immer damit, wenn ich es nicht endlich mal pariere, dann nimmt er die Carola oder so. Und ja.
Nicht
und
wirklich. Was haben,
aber, doch, es war schon.
Aber wenn ich mir vorstelle, jemand.
Na, jedenfalls Sie wollte Wolfgang dann irgendwie mich ein bisschen aus der Schusslinie haben oder was immer. Und hat dann einfach meine Sachen zusammengekramt, was ich so geschrieben hatte. Und meinen Lebenslauf notiert und meine Unterschrift gefälscht und das ans Literaturinstitut geschickt.
Und das haben Sie dann genommen, weil Sie Ihnen sowieso leid waren, weil Sie nicht parieren wollten?
Nee, ich war ja nun schon ziemlich lange Hilfspflegerin in der Psychiatrie. Und irgendwie dachte ich, wenn Sie dich schon genommen haben, ein bisschen fühlte ich mich natürlich auch geschmeichelt, dann machst du jetzt eben mal das, ne?
Und Sie haben am Anfang unterschrieben, als Sie die Ausbildung begonnen haben bei dem Literaturinstitut, also als Sie angefangen haben zu studieren, da haben Sie unterschrieben, Sie würden
das war auch später, das war im letzten Studienjahr.
Aber Sie würden bereit sein, ins sozialistische Ausland zu gehen.
Das war Anfang des letzten Studienjahres. Das war wieder irgend so eine Hochschulreform. Es passierten ja dauernd irgendwelche Hochschulreformen. Und diese Hochschulreform räumte es auch den Absolventen von Kunsthochschulen ein, das obligatorische Praktikum, was am Ende jeden Studiums fällig war, im befreundeten sozialistischen Ausland zu leisten.
Was hätte schön sein können, zum Beispiel im warmen Angola?
Von Angola war die Rede. Ich weiß nicht, wovon noch die Rede war. Und ich dachte, naja, warum auch nicht? Also das ist ja vielleicht mal ganz interessant und habe das unterschrieben. Und bei mir wurde es dann eben die Mongolei, von der nicht die Rede war.
Aber das war natürlich zu Anfang, kann ich mir vorstellen, keine durch und durch schöne Überraschung, dass Sie jetzt nach Ulaanbaatar müssen.
Naja, vor allem nicht länger. Also das war, stand von Anfang an fest, dass das irgendwie 3 Monate zu kurz sind für die Mongolen, dass ich also ein halbes Jahr dort bleiben sollte. Und ich war gerade frisch verliebt und hatte irgendwie nicht die geringste Lust, ein halbes Jahr in die Mongolei zu gehen und hatte auch gar keine Vorstellung von diesem Land. Ich habe mich nur gewundert, dass es da einerseits kalt sein sollte und andererseits Kamele gibt. Kamele und Kälte, das bringt man ja nicht so zusammen.
Ja.
Naja, und dann war das aber wirklich, ich glaube, dieses halbe Jahr in Ulaanbaatar, es wurde ja dann ein bisschen mehr noch, das hat mich mehr geprägt als alles andere vorher in meinem Leben.
Warum eigentlich?
Das war eine gute Erfahrung. Also die Weite, die Steppe.
Der Pole.
Die Arbeit in der Teppichfabrik, die Polen. Es waren mehrere Polen, mit einem habe ich mich dann mehr oder weniger zusammengetan.
Was war nochmal an den Polen das Tolle, Frau Lange-Müller?
Ne, die waren irgendwie alle, natürlich, das war auch die Solidarność-Hochzeit sozusagen. Und die haben sich geweigert, mit mir Russisch zu reden, weshalb ich also dann auch ein bisschen Polnisch lernen musste, um überhaupt mit denen kommunizieren zu können. Aber letztlich hatten wir so einen ganz komischen, ja, so was Pidgin-Englisch-ähnliches, so ein Ulaanbaatar-Sound. Der bestand irgendwie aus englischen Wörtern, mongolischen, ein paar polnischen und ein paar russischen.
Sie werden also, aber zwischendurch.
Der Satz hieß dann eben, in der Zeit starb Brezhnev und dann hieß der Satz: Staroje kost jest det.
Okay, gut.
Oder so. Also aber der alte Knochen, das ist dann Russisch, Jest ist Polnisch und Dead ist Englisch. Also das war dann so ein komischer Sound, in dem wir uns wirklich also ziemlich gut unterhalten und verständigen konnten.
Aber haben Sie nicht sowieso schleppend gesprochen, weil die Polen es hingebracht haben, aus einer Waschmaschine, mit einer Waschmaschine Schnaps herzustellen?
Ja, das machten die ja nun nicht jeden Tag. Aber das haben die hingebracht, ja. Also wenn ein, glaube ich mal, wenn man vor der Alternative steht, auf eine einsame Insel zu müssen oder zu wollen, sollte man 2, 3 Polen mitnehmen, dann kann überhaupt nichts schief gehen, weil ihnen fällt irgendwie zu jeder Lebenssituation was ein.
Jetzt waren Sie in der Mongolei, da wollten Sie zuerst nicht hin. Sie haben gesagt, das war eine tolle Erfahrung.
Ja, das war dann schon eine tolle Erfahrung.
Aber warum, trotzdem, es ist dann ja ich war weder hier noch dort, also,
ja.
Aber ich stelle mir vor, dass es doch in der DDR viel kuscheliger war als in der Mongolei. Warum waren Sie nicht zufrieden, wieder zurück zu sein, sondern sind stattdessen dann in den Westen ausgereist oder weggeschickt worden?
Na, ich glaube, meine Sozialisation war nicht dazu angetan, dass ich aufs Kuschelige stand. Das Kuschelige war mir immer ein bisschen wesensfremd. Und diese Weite und diese große Unabhängigkeit, das alles mal hinter sich gelassen haben können, das war einfach eine Befreiung für mich.
Das Kuschelige habe ich auch absichtlich so genannt, weil selbst mir als jemand, der nur Ausläufe der DDR kennengelernt hat und dann aber später, kurz nach der Wende da war, ich habe immer das Gefühl, mittlerweile ganz vielen Leuten zugehört, die darüber erzählen, und ich habe das Gefühl, naja, es hatte schon was Drolliges, und vor allen Dingen hatte es mitunter so Milieu-Settings, in denen man sich geborgen fühlen konnte.
Nee, ich weiß es nicht, ich halte das für eine Legende. Ich habe mich in der DDR nicht besonders geborgen gefühlt.
Sondern?
Na, ich fühlte mich strapaziert. Ich war einerseits die Bonzentochter, also eher wurde ich Bonzentochter genannt als Funktionärstochter. Und andererseits war ich natürlich diese Figur, die mehrfach gescheitert war und die also ihr Dasein als Hilfslehrerin fristete. Das war ja auch schlecht bezahlt.
Sie waren 38, als die Mauer fiel, Frau Langemüller.
Fast nur Nachtwachen, Wochenendzuschlag, Feiertagszuschlag, aber immer noch zu wenig Kohle für alles eigentlich.
Aber weiter
unten auf der sozialen Leiter konnte man nicht sein. Hilfspflegerin oder Friedhofsgärtner, das war so das Letzte. Ne?
Eko Sascha Kowalczuk war der Pförtner im Haus des Fischers.
Also ja, Pförtner, also dafür, für den verantwortungsvollen Posten wäre ich schon nicht mehr in Frage gekommen. Ich kann mich noch an die Oberschwester erinnern, die mich einstellte. Die guckte mich dann so an, von oben bis unten, hatte meine Kaderakte vor sich und sagte den fantastischen, also Kafka-würdigen Satz: Ja, Hilfspflegerin, sagte sie, brauchen wir wirklich dringend, aber wenn ich mir ihre Kaderakte hier so anschaue, sie haben da einen Hang zur Tendenz einer rückläufigen Kaderentwicklung.
Oh.
So hieß der Satz, und auf den war ich dann fast stolz. Eingestellt hat sie mich ja trotzdem, aber da kann man mal sehen, wie groß die Arbeitskräftenot auch auf der Psychiatrie im Osten war, dass die auf so eine Kräfte wie mich zurückgreifen mussten. Und das habe ich aber dann sehr gut gemacht und gekonnt eigentlich. Und das fand ich auch gut, ganz anders als in der Druckerei, weil angeblich hat Hegel das gesagt, ich habe ihn so präzise nicht gelesen, die Schriftsetzer sind die plebejischen Schultern der Aufklärung. Aber sie waren natürlich auch die Multiplikatoren jedweder Ideologie. Und das Ideologische daran, wir mussten ja den ganzen Scheiß setzen, das heißt auch lesen, das ging mir eh auf die Nerven. Und wenn du in der Psychiatrie bist, als Hilfspflegerin, dann machst du einfach das, was du machst. Und gehst nach Hause und weißt ganz genau, dass das irgendwie sinnvoll war. Und dass es diesen ideologischen Überbau dafür nicht braucht, ne? Jetzt, und das war sehr entlastend.
Bleiben wir mal beim ideologischen Überbau. Sie waren 38 Jahre alt, als die Mauer fiel. Das heißt, Sie waren eine sehr erwachsene Frau.
Ja.
Und niemand kann in Abrede stellen, dass Sie eine ganze Portion DDR mitbekommen haben. Das war
sicher. Da war ich ja auch schon im Westen, als die Mauer fiel.
Aber wenn Leute heute sagen, weil ich habe es sogar als Leserbrief von einer Dame geschrieben bekommen, das ist die Formulierung, es ist heute, 2024, alles wieder wie in der DDR. Man darf nicht sagen, was man meint, man ist eingeschränkt, die Regierung entscheidet über einen, über das eigene Schicksal. Was antworten Sie dann? Haben Sie das Gefühl, ja, da gibt es Ähnlichkeiten, da sehe ich was sich ähnelt? Oder sagen Sie, das ist einfach nicht zulässig, so zu reden?
Na, ich würde mal sagen, in der DDR gab es Verbote, in der Bundesrepublik gibt es Empfehlungen, aber es gibt verdammt viele Empfehlungen. Und diese Empfehlungen sind zum Teil auch sehr ernst gemeint. Also der Mensch ist in seinen Freiheiten schon ein bisschen gegängelt, wenngleich nicht eingeschränkt. Also in der Bundesrepublik kommt man nicht ins Gefängnis, wenn man rummault und sich lustig macht über irgendwelche Politiker. Aber man wird natürlich in irgendeine Ecke gestellt, wenn man sich über die falschen Politiker lustig macht oder deren Politik kritisiert. Ne?
Mhm. Aber das heißt, Sie haben dann durchaus auch Verständnis für diejenigen, die sich so einlassen?
Verständnis ist vielleicht zu viel gesagt. Ich weiß, wo es herrührt. Und ich finde es auch wichtig, dass im Osten die Menschen ihren Unmut zum Ausdruck bringen.
Sie haben auch mal gesagt, später sagten mir Leute Dinge wie, eine Satellitenschüssel habe ich, in Paris war ich, einen gebrauchten BMW habe ich auch, jetzt kann Honecker wiederkommen.
Das habe ich so gehört, ja.
Aber das kann ja heute keiner mehr allen Ernstes sagen, weil wer erinnert sich
eigentlich noch?
Das
ist ja auch schon eine Weile her. Das war so 2 Jahre nach dem Mauerfall. Da haben die Menschen gemerkt, dass man Freiheit nicht einfach so hat, sondern dass man für die Freiheit auch vorbereitet sein muss, dass man Freiheit erstmal auch lernen muss. Denn Freiheit bedeutet ja auch, dass man sich von sich aus für eine Wohnung, eine Telefongesellschaft, eine Bank oder irgendwas entscheiden muss. Während in der DDR die Möglichkeiten oder überhaupt nur zwischen 10 Joghurtsorten. Ja, wenn es nur zwei Sorten Joghurt gibt, dann ist die Entscheidung leicht. Ja, aber wenn es 10 Sorten gibt, dann stehst du da im Supermarkt und fragst dich, braucht man eigentlich 10 Joghurtsorten und welchen nehme ich denn jetzt oder so. Also Freiheit bedeutet ja auch, einerseits heißt es, wirf dein Kreuz ab und alles ist dein. Andererseits kannst du mit der Freiheit natürlich auch dein Kreuz haben. Weil pausenlos, obwohl du keine Vorkenntnisse hast, nicht vorbereitet bist auf ein Leben, das dir dauernd Entscheidungen abverlangt.
Aber Frau Dr. Müller, wenn man das jetzt mal auf Ihr Leben überträgt, was würden Sie sagen, hat Sie denn befreit? Die Tatsache, dass Sie in den Westen ausgereist sind, die Tatsache, dass Sie erkannt haben, ich kann schreiben, das, was ich schreibe, ist gut, oder aber der tatsächliche Erfolg, der sich dann ja auch später einstellte.
Alles zusammen. Vor allem war es erstmal wohltuend, irgendwie aus diesen familiären Verhältnissen das einfach hinter sich zu lassen. Das war wirklich nicht so gut.
Ich würde noch bei unser Ole, das muss ich noch tatsächlich unterkriegen, weil mich das, ich habe gesagt, das Buch ist voller Humor, aber Sie beschreiben auch in dem Buch eigentlich eine Situation, also die westdeutsche Schönheitskönigin, ehemalige Schönheitskönigin zieht bei ihrer ostdeutschen Freundin Elvira ein, Ida zieht bei Elvira ein, und was aber in dem ganzen Buch vorkommt ist oder auffällt, ist die Abwesenheit von Liebe. Ist es für Sie schwieriger, über Liebe, über erfüllte Liebe zu schreiben?
Ich habe natürlich über Liebe geschrieben, auch ein anderes Buch. Aber in diesem Buch spielt die Lieblosigkeit die Hauptrolle. Ne? Ich habe in Böse Schafe, das ist eigentlich eine Liebesgeschichte von vorne bis hinten. Wenngleich also nicht eine der üblichen Liebesgeschichten. Und hier geht es eben um die Lieblosigkeit. Ich habe dieses Buch in der Corona-Zeit angefangen und so eine Type wie diesen Ole, den, das war so ein junger Mann, der, ich wohne ja im Wedding, der dann immer, wenn es anfing dunkel zu werden, zu so einem Spielplatz ging und sich auf die äußerste Kante einer Bank setzte. So ein richtiger, leicht gekrümmter Bär, also so ein Typ von 2 Meter groß, vielleicht 140 Kilo schwer, der kam da angetapst, setzte sich auf die Ecke dieser Bank und man, der hatte so eine Aura um sich. Also man sah dem schon an, dass es nicht, dass es keinen Sinn hat, mit ihm ein Gespräch anfangen zu wollen. Und da saß er dann und schaukelte so ein bisschen hin und her und dann stand er auf und ging wieder. Und als ich diesen Ole hatte und die Stadt ist ja voll von Oles und Ähnlichen. Also ich meine, es gibt ja nicht mal mehr eine funktionierende, funktionierenden sozialpsychiatrischen Dienst in Berlin. Man muss die Dinge ja auch mal benennen, wie sie sind. Die Obdachlosen, die aus den Verhältnissen Gefallenen werden immer mehr. Das war ein Anlass. Ich habe natürlich irgendwie in dieser Zeit fielen besonders die auf. Alle sollten zu Hause bleiben, aber die, die kein Zuhause haben, ja, die waren eben die, die auf der Straße blieben, mehr oder weniger, ne? Und so hatte ich diese Ole-Figur und dieser Figur musste ich natürlich eine Personage entgegenstellen, die mit dieser Ole-Figur irgendwie kollidiert. Und dann habe ich mich eben an meine Jugend und Kindheit erinnert. Und ich kenne viele Frauen, die merkwürdigerweise oft erzählt haben, dass ihre Mütter lieber Jungs gehabt hätten.
Aber kein
und das trotzdem sie Nachkriegskinder waren und trotzdem in den Kriegen natürlich die Söhne gefallen sind und nicht die Töchter. Wenn die gefallen waren, bedeutete das was anderes. Und so kam dann irgendwie dieses Personal zusammen für dieses Buch, das kann man auch nicht anders erklären.
Das soll man auch ja? Das ist auch keine gute Idee, im Fernsehen Bücher durch und durch zu erklären.
Es
gibt eine Selbstbefreiung von diesem Rätsel, nämlich ja. Indem man das Buch einfach liest.
Richtig.
Und jeder, der Ihnen jetzt jetzt 30 Minuten zugehört hat, Frau Lange-Müller, der wird erkennen, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist, ein Buch von Katja Lange-Müller zu lesen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Dankeschön.
Und ich danke Ihnen für Ihre Fragen, die wirklich ziemlich klug sind und mich ein bisschen in Verlegenheit gebracht haben.
Dankeschön.
Danke.